Jesaja Kapitel 6 wieder aufschlagen. Jesaja Kapitel 6. Ich möchte dich fragen heute Morgen, hast du etwas erlebt, Transformation, Transformierung, Veränderung? Hast du in deinem Leben vielleicht auch bemerkt, dass du Veränderung brauchst? Die gleichen Probleme kommen immer wieder vor, die gleichen Fehler, die gleiche Not. Du denkst, ich brauche Veränderung. Merke dann hier, ich brauche Veränderung. In Jesaja gibt es einen Prophet hier, der auch von Veränderung redet. Und Jesaja war ein Prophet, aber er war auch ein normaler Mensch. Und es sagt hier in Kapitel 6, Vers 1, im Todesjahr des Königs Josia. Josia war ein König in Israel. Man fragt, wer ist diesem König? Es gab viele Könige in Israel. Ja, okay, ist halt nur ein Name. Ne? Aber wer war dieser König? Er war hauptsächlich ein guter König. Er hat 52 Jahre lang gedient. Und am Ende seines Lebens hat er was Falsches getan und wurde dann mit Lepra, mit Aussätziger geworden, war im Tempel gegangen, ist, wenn er nicht reingehen sollten. Und ist dann bis zum Ende seines Lebens als Aussätziger hat er gelebt. Aber er war ein guter König. Denke an eine Königin Elisabeth, die so lange Königin war in England und dann gestorben ist. Okay? Und denke, wow, das ist wirklich eine Epoche zu Ende gekommen. Und kommt diese Epoche von Jesaja, von diesem Land Israel, zu Ende. Und jetzt kommt diese große Transformation, diese Umwandlung. Und da möchte ich uns das zeigen, wie das Transformation auch passiert. In Jesaja war ein Prediger. Man sagt Prophet. Wenn man denkt, der Prophet, was denkt man? Was macht ein Prophet, wenn wir das sagen? Weissagen. Ja? Sprich von genau, das ist die beste Antwort. Man denkt, der Prophet auch, der die Zukunft erzählt. Ne? Und Jesaja hat tatsächlich auch von der Zukunft was erzählt. Er hat mit den Namen von einem König gegeben, der 150 Jahre später kommen wird. Okay? Stell dir vor, viele Bibelkritiker haben früher gesagt, nee, das war nur verfuscht und so, bis sie tatsächlich Manuskripten gefunden haben, die so alt sind. Irgendwie hat er doch geschafft, den Kyros zu erwähnen, 150 Jahre bevor er gelebt hat. Aber Jesaja hat tatsächlich hauptsächlich diese göttliche Botschaft von Gott weitergegeben. Die Wahrheit Gottes. Und seine Botschaft war ziemlich hart. Schau in Kapitel 1, Vers 4. Jesaja 1, Vers 4. Das ist die Worte zu dem Israel, zu dem Volk Gottes, die viele Segen von Gott erlebt haben. Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übertätern, Verderben bringenden Kindern. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Sie hatten sich von dem liebevollen Gott Israels abgewandt und zum Götzen haben sie gewandt. Jesaja Kapitel 1, Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Ein ganz perverses Volk. So spricht er über Israel. In Kapitel 3, Vers 9, er sagt Folgendes. Nur hör die Worte, lasst ihr einfach, dass ihr Eindruck bekommt von seiner Botschaft. Was hat er gepredigt? Alles schön und gut, Trost ein, guter Gedanke. Kapitel 3, Vers 9. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter. Verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seelen, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Kapitel 3, Vers 11. Wehe den Gottlosen, ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Schaut in Kapitel 5, in Vers 8. Kapitel 5, Vers 8. Wehe denen, die ein Haus ans anderen reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und ihrem Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Vers 18. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagen seilen. Vers 20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bittere nähen. Vers 21. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Merkt ihr hier eine Botschaft? Wehe denen, alle sind böse. Aber es fehlt was hier. Jesaja spricht, dass ihr alle böse sind. Und wenn ein Prediger das sagt, er sagt, wow, er muss ganz heilig sein oder er denkt zumindest, dass er ganz gut ist. Okay? Weil er alle anderen schlecht über sie redet. Aber jetzt schauen Kapitel 6, Vers 5. Sagt Jesaja, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Merkt hier, es geht hier um eine Transformation, eine Umwandlung, der Jesaja auch gebraucht hatte. Er war nichts Besseres in einem Sinn aus dem Volk Israel. Natürlich hat er versucht, dem Herrn zu folgen, aber er merkt selber seine Sünde. Ich möchte fragen dann, wie ist diese Umwandlung passiert? Wie könnte einen so über anderen reden, aber jetzt muss der merken, ich bin auch verloren, weil ich habe auch Not. Zwischen Kapitel 4, Vers 5 merkt man das, Verse 1 bis 4. Was wir brauchen, um Umwandlung zu erleben, ist Gott zu begegnen. Kapitel 6, Vers 1, im Todesjahr des Königs Josia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllte den Tempel. Er hat eine Vision gehabt im Himmel, wie das ausschaut. Ein paar Gedanken dazu. Spricht er von dem Herrn? Er sitzt irgendwo. Wo sitzt er? Das ist wichtig. Wo sitzt der Herr, Lisa? Er sitzt auf einem Thron. Das ist genug. Okay, ein Thron ist schon, aber ein hohem und erhabenen Thron. Ich möchte uns sagen heute Morgen, dieser Herr, der Herr der Bibel, der Gott der Bibel, sitzt heute immer noch auf diesem Thron. Es ist hoch, es ist erhaben. Denk an die älteren Zeiten. Okay, jetzt haben wir ja Präsidenten und Kanzlern, die auch mächtig sind, aber nicht so. Okay? Die sitzen nicht so auf einem Thron. Ja, aber denk früher, wie wenn du vor einem König gekommen bist. Okay? Du fühltest dich klein. Du könntest heute nach Bamberg fahren und da gibt es gegenüber von der Kirche diesem Herzogsbistumhaus oder irgendwo, wo der Bischof oder aber der Bischof gelebt hat damals. War der Bischof von, der über den Bamberg und die ganze Region regiert hat. Und das ist eine riesige Villa. Wenn du reingehst, er hat bewusst das Haus gebaut, dass du dich ganz klein fühlst. Okay? Riesigen Bilder. Okay? Bevor du überhaupt in dem Gegenwart von dem Herrscher kommst, reinkommst, bist du voll beeindruckt, okay? Fängst du an, schon zu schlucken. Wow. Okay. Der Seite, da sitzt sein Vater, ein Gemälde, da ist eine riesige Vase und du fühlst dich klein. Okay. Denkst, ja, das ist fies, dass er sowas macht. Okay, ja, schon, weil er ein normaler Mensch ist. Okay. Er versucht, Macht über anderen zu haben. Aber hier sprechen wir von dem Schöpfer des Universums. der Himmel und Erde gemacht hat. Und wisst ihr was? Jeder von uns wird vor diesem Herrscher stehen. Du und ich, wir werden diesen hoch erhabenen Thron sehen. Die Säume seines Gewandes füllt in den Tempel. Sprich von, wie die Herrlichkeit des Herrn erfüllt den ganzen Raum. Das ist, wo die Umwandlung anfängt. Was er sah, dem Herrn sitzen auf einem Thron. Er ist der absolute Oberherr. Er ist der größte Macht. Keine bestimmt, was er macht. Er allein ist Gott. Und in seinem Gegenwart haben wir keine Antwort, kein Gegenwort. Er ist Gott. Es gab andere Wesen im Raum, das Seraphim, das ist ein Wort für brennenden, das ist das hebräische Wort. Das heißt, diese brennenden Wesen. Kannst du dir vorstellen, wie ein so ein Wesen ausschaut? Brennend, wie Feuer. Das können Sie mit Technologie auch bei Filmen jetzt Dinge so darstellen, die so hell sind. Wir können uns nur überlegen, wie schön das sein musste. Er hat 6 Flügel, 2 gedeckten seine Füße, mit 2 gedeckten seinem Gesicht, mit 2 ist er geflogen. Okay, weil es Gott so heilig ist. Und selbst die Seraphinen, selbst die Engel können nicht in seinem Gegenwart ihm ins Augen schauen. Okay? Denk an wenn du ein Mensch in Augen schaust. Okay? Das kann eine Frechheit sein. Okay? Und vor allem, wenn du vor dem Schöpfer stehst. Nun, das kann wirklich beunruhigend sein. Aber dieser Gott hat dich und mich geschaffen. Es ist nicht so ein Wesen, der dich gar nicht kennt und sagt, okay, ich will ihn einfach so aufrieben, wegmachen, wegschaffen, wegraffen. Er hat dich geschaffen. Und er will, dass du ihn kennst, wie er ist. Diese Wesen haben, Seraphinen haben eine Aufgabe. Es ist heilig, heilig, heilig ist der Herr zu sagen. Wiederholend, wiederholend. Heilig, 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 weil Gott dreieinig Gott ist. Dreieinig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Und sie sagen das Tag und Nacht. Ständig. Unglaublich. So, wenn wir das nicht in der Bibel lesen würden, wir finden das fantasievoll. Aber so ist der Herr. Wir haben einen Einblick in den Himmel, wie Gott wirklich tatsächlich ist. Heiligkeit. Heilig bedeutet nicht nur sündlos. Wir denken an eine heilige Person, dass jemand, der oberfromm ist, ne, das so überheblich ist und vielleicht auch gesetzlich ist, heilig. Okay. Nee, das ist nicht, was wir bedeuten hier. Wir sprechen hier von sündlos schon. Aber das Wort heilig hat auch mit einzigartig zu tun. Man kann ihm nicht nachmachen. Komplett anders. In eine ganz andere Kategorie. Okay? Wir haben hier so kleine Hügel. Okay? Aber wenn du unten zu der Schweiz fahren würdest, würdest du sagen, Fränkische Schweiz hat wenig mit den Schweizalpen zu tun, außer den Namen. Okay? So, eine ganz andere Kategorie. Okay? Und dann fährst du zum Himalayan und siehst du dann den Everest, Berg Everest. Das ist, okay, ganz andere Hausnummer. Ja? Gott ist heilig, er ist ganz anders in jeder Kategorie als du und ich. Und das ist wirklich verändernd, so ein Gott zu begegnen. Nun, was ist passiert? Er hat reagiert. und haben bemerkt, dass er unrein war. Er sagte, ich bin verloren, ich bin unrein, wehe mir. Nun, wir denken, das ist schlecht. Wir würden sagen, hey, mach das nicht, du bist nicht so schlecht, mach dir keine schlechten Gedanken, okay? Aber wir sprechen hier vom Vergleich mit Gott. Und unrein zu sein, merkt er das und er braucht dann Reinigung. Nun, ich möchte fragen, gibt es Zeiten, wo gibt es Menschen, die Gott begegnet haben und sich nicht so verändert haben? Wir sagen, na, also muss man dann. Gott zwingt keine. Okay? Aber wenn Gott redet, wir haben eine Antwort zu einen Anspruch zu reagieren und wir werden reagieren. Wenn wir so merken, ich brauche Hilfe, ich bin unrein, das ist eine gute Sache. Geben wir zu, dass wir krank sind. Geben wir zu, dass wir Unreinheit haben, dass wir Reinigung brauchen von Gott. Aber wenn wir das anders erklären, wenn wir das Gott sehen und ihm abstoßen oder ignorieren, ist auch eine Reaktion. Es gibt ein Beispiel davon, der Pharao in 2. Mose. Gott hat ihm begegnet durch Mose. Und er sagte, das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Der Pharao hat sein Herz verstockt. Wir können auch Nein sagen zu Gott. Gott lässt die freien Willen. Aber wenn wir das machen, bleiben wir verhärtet gegen ihn. Gott möchte es aber anders haben. Jesaja merkte, ich bin unrein und er brauchte Hilfe. So, der erste Punkt war eigentlich hier. Gottes transformierende Kraft. Gott transformierte uns. Er merkte, ich brauche Hilfe. Er hat sich gedemütigt. Und ohne dass wir uns demütigen, werden wir nicht Rettung und Reinigung erleben. Das heißt, Gott reinigt keinen, der nicht zugibt, dass er unrein ist. Ich war früher im Dienst, als ich jung war, im Gefängnis, Leute zu begegnen, die Jesus gebraucht haben. Dann haben wir einfach von Jesus erzählt. Es ist interessant, wenn du ins Gefängnis gehst, du wirst denken, okay, diese Menschen kommen wirklich an ihre Grenze. Okay, sie sind wirklich am Ende. Und sie werden bereit sein, das zu erkennen. Wisst ihr, was interessanterweise? Vor allem bei den Männern. Wir haben gestern darüber diskutiert. Jen war oft bei den Frauen im Gefängnis. Die Frauen sind vielleicht ein bisschen anders und demütiger. Aber die Männer im Gefängnis, mindestens unsere Frauen, sie gaben nicht zu, dass sie Not hatten. Sie haben immer die Schuld an anderen gegeben. Ja, es war denen, der das gemacht hat und die anderen. Und sie waren nicht bereit zu erkennen, hey, ich bin selber schuld. Das gibt es nicht. Du sitzt im Gefängnis 20 Jahre lang. Aber so ist der Mensch. Gott lässt das zu. Er lässt uns die freie Entscheidung. Und wenn wir nicht zugeben, da ist keine Rettung. Gott rettet nur die, die merken, ich bin krank. Jesus hat es auch gesagt. Ich bin nicht gekommen, um den Gesunden zu heilen, sondern die Kranken. Und diese Worte hat er zu Pharisäern gesagt, die dachten, wir sind wirklich gesund. Und sie waren absolut krank innerlich. Okay? Wir müssen zugeben, dass wir krank sind. Und dann kommt die Reinigung. Zweiter Punkt. Da flog eines Seraphim zu ihm in seiner Hand, war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. In Gott ist Reinigung und Sühnung. Diesem gleichen furchterregenden Blick von Gott auf den Thron. Er gibt Reinigung. Er kann uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und hier ist ein Seraphim. Aber was wir jetzt wissen bis Neuen Testament, ist, die Reinigung kommt durch das Blut von dem Sohn Gottes. Es gibt viele Stellen, die das erklären. Aber Jesaja selbst sagt, wir alle sind wie ein Unreiner geworden. Alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Unsere Sünden trug uns davon wie der Wind. Aber dann sagt 1. Johannes 1, Vers 9 im Neuen Testament, wenn wir unsere Sünden bekennen, demütigen, merken, dass wir Sünder sind, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott kann dich und mich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Zum Schluss kommt die Berufung von Gott. Gott hat eine Frage gestellt. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Gott hat eine Frage gestellt. Gott hat nicht gesagt, hey, du, Josiah, du gehst. Er hat die Frage gestellt, wer wird gehen? Gott, warum hat Gott die Frage gestellt, statt einfach Befehl zu machen? Was machen wir oft, wenn wir einen Befehl erst hören? Claudia, was machen wir? Befehl. Will ich nicht. Okay. Gott ist so gnädig. Er stellt die Frage, wer wird gehen? Und er lässt in Jesaja in seinem Herzen diesem Bedürfnis wachsen. Boah, das ist Not, für den Herrn unterwegs zu sein. Und Jesaja sagt, Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Merk wohl, er hat nicht gesagt, was die Aufgabe sein wird. Er sagt nur, sei bereit zu gehen. Und er war bereit. Ich möchte uns fragen, Gott hat Jesaja gereinigt. Hast du Reinigung von dem Blut Jesu erfahren? Das kommt durch den Glauben. Du bekennst, dass du Sünder bist, dass du Jesus brauchst. Und du nimmst ihn an und er reinigt dich. Du machst dich alle sauber und dann kommst du hin. Nee, er reinigt dich. Und dann beruft er dich, im Dienst für ihn unterwegs zu sein. Bist du bereit, dem Herrn zu dienen? Ja, aber es wird vielleicht schwer. Gott hat ihm gesagt, okay, du wirst gehen, geh hin, sprich zu diesem Volk, hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen, sehen, ja, sehen sollt ihr nicht erkennen. Und sie werden sich verhärten gegen Gott dadurch. Eine schwere Aufgabe hat Jesaja bekommen. Und sind wir bereit, dem Herrn zu folgen, auch wenn es schwer sein wird, auch wenn Menschen nicht zuhören werden, auch wenn sie nicht das Ja-Wort sagen oder vielleicht spotten sie oder lachen sie uns aus. Sind wir bereit, aber trotzdem dem Herrn zu folgen. Ich möchte den Jugendlichen ansprechen. In der Schule, wenn du von Jesus erzählst, von der Schöpfung geschehst, dass Gott alles geschaffen hat, es wird nicht immer gut angenommen. Dann vielleicht werden sie dich auch spotten, über dich lachen. Aber es ging Jesaja genauso. Er hat ein schweres Leben gehabt, aber er hat dem Herrn gedient bis zum Schluss und Gott hat ihn reichlich gebraucht. Und sind wir bereit, wenn wir von dem Herrn erzählen, auch Ablehnung zu erleben? Und Jesaja hat ein bisschen gehadert, weil dann sagt er, Vers 11, oh, wie lange her? Wie lange her soll ich das machen? Die Antwort war, bis alles verwüstet ist. Bleib treu zu den Herrn bis zum Schluss. Nun, warum ist Verwüstung? Israel hat Gottes Segen erlebt. Sie haben Gott abgelehnt. Und deswegen gab es jetzt diese Verwüstung. Aber Gott hat seine Verheißung nicht aufgegeben. Sie haben immer noch eine Zukunft, Israel. Und Gott wird noch zu Ziel kommen mit seinem Volk. Aber es gab schon die Erziehungsmaßnahmen, die Züchtigung seines Volkes, dass sie das erlebt haben. Aber er hat eine Aufgabe. Und man denkt, hier ist Jesaja. Man denkt, okay, dann lebe ich so, ist das für nichts. Mache das, keiner kommt zum Glauben, alle verhärtet. Aber überleg mal, hunderte Jahre später, Jahrtausende Jahre später, gebraucht Gott immer noch diesen Mann und seinen Dienst. Denkt an die Äthiopien, die wir in Kämmerland, die wir vor ein paar Wochen erlebt haben. Was hat er gelesen? In seinem Wagen auf dem Weg. Jesaja. Gott hat Jesaja gebraucht 800 Jahre später. Gott möchte dich auch gebrauchen. Vielleicht in hunderte Jahren wird weiter Segen, was du gemacht hast für den Herrn. Gott gebraucht dich. Aber er ruft dich, ihm zu folgen. Du musst erkennen, dass du unrein bist. Du musst merken, dass du ihn brauchst. Die Zeit ist längst vorbei. Ich wollte ein bisschen kürzer halten heute wegen Abendmahl. Aber überleg mal. Bist du bereit, dem Herrn zu dienen? Bis zum Schluss. Du sagst, ja, das hadere damit. Hat Jesaja auch. Sag das dem Herrn. Und ich denke, es ist wichtig für einen Christ, jeden Tag neu zu sagen, Herr, heute möchte ich dir folgen. Gib mir die Freude, heute zu dienen, heute zu machen und lass mich einfach treu bleiben. Mach das einfach so. Und wenn du hier bist und du unrein bist, du bist ein Mann, eine Frau mit unreinen Lippen, mit unreinem Herzen. Du hast unreine Sachen getan in deinem Leben. Okay? Und du stehst vor einem heiligen, reinen Gott, der in seinem Licht, er sieht alle deine Sünden, dass du begangen hast. Was du gestern getan hast, was du in der Nacht getan hast, was du am Wochenende, was du letztes Wochenende, was du vor 2 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren getan hast, im Dunkeln hat er alles gesehen. Und in seinem Licht ist alles offen. Furchtbar, oder? Man ist überlegt, wenn ich das denke, wenn Gott alle meine Sünden sieht. Aber Gott sagt dir, ich möchte dich reinmachen. Ich möchte dich sauber machen und dass du für mich lebst. Wunderbar, so einen gnädigen Gott haben wir. Komm zu ihm, wie du bist. Lass ihn dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Er möchte dich sühnen und das ist nur möglich, weil sein Sohn am Kreuz sein Blut vergießen lassen hat für dich an deiner Stelle. 800 Jahre später hat Jesus Christus das für dich getan, um dich zu reinigen. Du musst nur das glauben und annehmen, was er für dich getan hat. Es ist keine Leistung, musst du nicht. Er hat es alles geleistet. Nimm das einfach an und lass ihn dich verändern. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir neigen uns im Gebet und Demut vor dir. Herr, wir geben zu, wir sind unrein. Wir sind ein unreines Volk, wir sind unrein persönlich in unserem Gedanken, in unserem Handeln, in unseren Worten. Aber danke, dass du uns reinigen kannst und willst. Ich bete heute, dass du uns in diesem Gottesdienst, auch beim Abendmahl, deine Heiligkeit sehen werden. Und dass wir merken werden, wie gut du bist und wie gerecht du bist, wie gnädig du bist, um zu reinigen. Und dass wir in deinem Weg gehen und dir folgen. Amen.